Wir haben gesehen, der Engel sagt den Frauen, dass sie hingehen sollen, um den Jüngern mitzuteilen, dass der Herr von den Toten auferstanden ist. Und dann sagt er noch etwas ganz Interessantes. Vers 7 am Schluss, liest das noch als Max. Und siehe.
Und siehe, er geht euch voran nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt.
Danke. Also, der Engel weist darauf hin, es gibt ein ganz besonderes Treffen mit dem Auferstandenen, aber nicht hier in Jerusalem, sondern in Galiläa. Da, wo heute die Raketen fliegen. Aus dem Libanon. Also, nach Galiläa. Und davon hatte der Herr schon früher gesprochen. Wo? Wo meinst du? In? Von dem Treffen in Galiläa. Schau nochmals nach. Aber Kapitel 26, 32. Und das war an diesem Passa-Abend. Ja, also das Passa war gerade vorbei. Es wurde noch das Hallel gesungen, also Schluss von Psalmen 116 bis 118 in Vers 30. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Der Herr geht da den Jüngern durch die Gassen, menschenleer, alle sind am Feiern in den Familien. Und sie gehen Richtung Ölberg und da sagt er in Vers 31 und folgende.
Da spricht Jesus zu ihnen, ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Aber nachdem ich auferweckt worden bin, will ich euch nach Galiläa vorangehen.
Das ist doch eindrücklich. Schon da, sagt der Herr, es gibt eine Auferstehung. Und dann ein besonderes Treffen in Galiläa. Und der Engel wiederholt das. Ihr müsst nach Galiläa reisen. Das ist eine große Reise von Judäa. Und damals unter Umgehung von Samaria, das wäre so heute sogenannten besetzten Westjordanland, wird die Reise noch ein bisschen länger. Also, die Frauen haben diesen Auftrag, das weiterzugeben. Vers 8, liest du nochmals.
Und sie gingen schnell zum Grab hinaus mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkünden.
Also eine gewaltige Mischung von Emotionen. Einerseits Furcht und große Freude. Also beides für sich ist ja unglaublich bewegend. Seelisch. Und dann die Kombination davon. Das ist nochmals speziell. Und so gehen sie mit dem klaren Ziel, wir verkündigen das den Jüngern. Das wurde immer wieder genommen, um 1. Korinther 14, 34 auszuhebeln. Aber das geht gar nicht. In 1. Korinther 14, 34, im Zusammenhang geht es um die Zusammenkunft als örtliche Gemeinde. Nicht ein privates Zusammenkunft wie ein Hauskreis oder ein Bibelstudium in einer kleinen Gruppe und so weiter, was es alles an Zusammenkünften gibt, die nicht Zusammenkünfte der örtlichen Gemeinde sind, offizielle Zusammenkünfte. Aber Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 14, 34, dass in den Gemeindezusammenkünften, da sollen die Frauen nicht sprechen. Aber außerhalb von diesen Zusammenkünften sehen wir, dass Frauen sehr viele Möglichkeiten haben, zu ermutigen und das Wort weiterzugeben. Denken wir an Aquila und Priscilla. In ihrem Haus haben sie Apollos und gemeinsam führen sie Apollos weiter. Apostelgeschichte 18. Oder der Herr verkündigt draußen das Wort. Das war keine offizielle Synagogenzusammenkunft. Und da wird eine blutflüssige Frau geheilt und der Herr zwingt sie vor allen ein Zeugnis zu geben. Ja? Also, und hier sagt der Herr, sie sollen zu den Jüngern gehen und diese Botschaft weitergeben. Und das war ein ganz wichtiger entscheidend wichtiger Auftrag, um diese Zeugen des Herrn, die am Boden waren, wieder aufzurichten und in ihren Dienst zu ermutigen. Ja, also das muss man nicht gegeneinander ausspielen. Darf man auch nicht. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Nun, Vers 9.
Und als sie gingen, um es seinen Jüngern zu verkündigen, siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Sie aber traten herzu und umfassten seine Füße und beteten ihn an. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin, verkündigt meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen sollen, dort werden sie mich sehen.
Danke. Ah, jetzt haben wir es wieder. Jetzt haben wir etwas Besonderes. In Vers 9. Bis dahin hatten die Frauen ja nur das Zeugnis von dem Engel und das Zeugnis von dem gewälzten Stein, dass der Herr auferstanden ist. Aber den Auferstandenen hatten sie bisher gar nicht erlebt. Und nun auf diesem Weg, als sie gehorsam waren, dem göttlichen Auftrag durch den Engel, die Jünger zu ermutigen, da begegnet der Herr ihnen unterwegs. Also da haben wir eine direkte Begegnung mit dem Auferstandenen. Und wenn wir alles zusammennehmen, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Apostelgeschichte, 1. Korinther 15, dann finden wir eben eine ganze Serie von Begegnungen des Auferstandenen. Da müssen wir denken an das besondere Begegnung mit Maria Magdalena in Johannes 20. Sie war ja verweint am Grab. Und als der Herr dann kommt, mit ihren verweinten Augen, meinte sie, das ist der Gärtner. Es war dort ein Garten, in diesem Steinbruch, wo Golgatha, der Golgatha-Felsen war, wo die Römer kreuzigten, und da waren auch Felsengräber, wo der Herr eben hingelegt wurde, wie wir schon gesehen haben in Johannes 19 am Schluss. Also, Maria Magdalena, und dann sagt der scheinbare Gärtner, Maria. Und als sie ihren Eigennamen hört, wendet sie sich um und sagt, Rabuni. Da hat sie den Herrn erkannt. Also, sie hat sich so an den Herrn geklammert. Eben noch tiefer, noch enger als eben viele der Jünger. Und sie war so verzweifelt. Sie sagte, man hat meinen Herrn weggenommen. Also sie meinte wirklich, sie hat den Herrn verloren. So war sie am Boden und dann diese persönliche Begegnung mit dem Herrn. Das ist also eine Begegnung. Die wird in Markus 16, 9 bis 11 und Johannes 20, 11 bis 18 beschrieben. Und dann haben wir die Begegnung hier mit den Frauen. Matthäus 28, 9 und 10. Aber das müssen wir wieder unterscheiden von der Begegnung des Herrn mit den Emmaus-Jüngern in Lukas 24, wo der Herr einen langen Spaziergang macht von über 2 Stunden und ihnen das ganze Alte Testament öffnet mit der Prophetie über den Messias. Und dann gibt es eine Begegnung mit Petrus, ganz allein. Und die findet man nur in Lukas 24, 33 bis 35 beschrieben. Und 1. Korinther 15, 5. Sonst nirgends. Und es wird gar nichts berichtet, was der Herr mit Petrus besprochen hat. Das war so persönlich. Petrus hat ja völlig versagt und den Herrn auf schlimme Art verleugnet. Aber er hat einen solchen Zusammenbruch erlebt und eine Umkehr. Und der Herr hat ihn wiederhergestellt in dieser persönlichen Begegnung. Und das war etwas, was niemandem etwas angeht. Darum wird das nur so kurz berichtet. Aber dann haben wir auch die Begegnung vor den 10 Jüngern. Das wird auch in Markus 16, 14, Lukas 24, 36 bis 43 berichtet und natürlich Johannes 20, 19 bis 25. Am ersten Tag der Woche, die Türen waren verschlossen und dann kommt der Auferstandene, steht in ihrer Mitte und sagt, Shalom Aleichem, Friede euch. Und die Jünger freuen sich, als sie den Herrn sahen. Das war die Begegnung mit den 10 Aposteln. Aber wir müssen das unterscheiden, eine Woche später, also wieder am ersten Tag der Woche, waren sie zusammen, die Türen verschlossen und da war Thomas eben auch dabei. Das war dann die Begegnung mit den 11. Johannes 20, 26 bis 31. Und das ist dann eben auch 1. Korinther 15, 5b. Dort wird gesagt, erschien er den 12. Aber es waren nur 11. Der Begriff 12 war quasi der feste Begriff für die Apostel. Ja. Und auch als einer wegfiel, nannte man dieses Gremium die 12. Aber das Johannesevangelium präzisiert, natürlich waren es konkret ausgezählt 11, die zum 12er Gremium noch gehörten. Und dann müssen wir das wieder unterscheiden von dieser Begegnung in Galiläa am See. Petrus, völlig frustriert von seinem Versagen, will in den alten Beruf zurück. Ich gehe fischen. Und 6 andere Jünger gehen mit ihm. Und dann begegnet der Herr ihnen am See. Gibt ihnen Frühstück und hat dann noch eine Unterhaltung mit Johannes, die die anderen Jünger auch hören sollten. Und das war eben etwas anderes als diese persönliche Begegnung, wo der Herr mit ihm sprach und niemand darf wissen, was. Aber dort geht es darum, dass die anderen Jünger wissen sollten, mit Petrus ist etwas geschehen. Denn als der Herr ihn gefragt hat, liebst du mich mehr, als die anderen Jünger mich lieben, hat er nicht mehr gesagt, natürlich, selbstverständlich. Und das war ein Ausrutscher. Nein. Er sagt nicht mal, ich liebe dich, obwohl der Herr fragt, liebst du mich, sondern er sagt, ich hab dich lieb. Im Griechischen ein anderer Ausdruck. Und er sagt nicht mehr als die anderen. Der Herr gibt ihm dann den Auftrag, einen Hirtendienst zu erfüllen. Und das war wichtig, damit die anderen wissen, mit Petrus geht es weiter. Der Herr hat ihn nicht auf ein Abstellgleis gesetzt. Und so, diese 3 Fragen, die jedes Mal ein bisschen anders waren an Petrus, waren dazu da, damit die anderen Jünger sehen, aha, mit Petrus steht es so. Und da ist wirklich etwas, eine Wiederherstellung geschehen und der Herr will, dass er weiterfährt. Das ist also die Begegnung vor den 7 in Johannes 21. Aber das müssen wir natürlich auch wieder unterscheiden von 1. Korinther 15, 6, wo Paulus sagt, einmal ist der Herr 500 Brüdern auf einmal erschienen. Das ist nochmal ein ganz gewaltiges Ereignis gewesen. 500 Augenzeugen miteinander. Also viele über den Kreis der 12, damals dann noch 11, hinaus. Und nun müssen wir das auch unterscheiden von der Begegnung mit Jakobus, dem Halbbruder des Herrn. Die wird nur erwähnt in 1. Korinther 15, 7. Jakobus und auch die anderen Halbbrüder, die waren ja eigentlich ungläubig. Das sehen wir aus Johannes 7. Aber der Auferstandene ist Jakobus erschienen und das war der Moment einer völligen Wende in seinem Leben. Und wir sehen dann in der Apostelgeschichte und im Galaterbrief, dass Jakobus, der Bruder des Herrn, dann eine ganz besonders wichtige, verantwortliche Stellung eingenommen hat in der Gemeinde in Jerusalem. Also, und das müssen wir natürlich alles auch unterscheiden von der Erscheinung des Herrn vor den 11 Jüngern. Ganz am Schluss der 40 Tage, als er noch auf der Erde war, wo der Herr nochmals mit den 11 gesprochen hat auf dem Ölberg. Lukas 24, 44 bis 49 und Apostelgeschichte 1, 3 bis 8. Und da hat der Herr dann dort auf dem Ölberg nochmals den Missionsauftrag gegeben. 4-Punkte-Programm, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, Samaria und bis an das Ende der Erde. Und das alles müssen wir noch unterscheiden von der Begegnung des Herrn vor den Elfen in Galiläa. Auf dem Berg. Nicht am See. Die sieben, das war am See. Aber auf dem Berg. Und da kommen wir jetzt gleich dann dazu in Vers 16. Lies mal Vers, da greifen wir schon ein bisschen vor.
Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte.
Ah, jetzt sehen wir. Also, Matthäus 26, 32, Galiläa. Der Herr kündigt das schon an, vor der Kreuzigung. Dann Matthäus 28, 7, Galiläa, der Engel kündigt das an. Und der Herr selber, den Frauen, nach Galiläa, 28, Vers 10. Und schließlich gibt es dieses Treffen in Galiläa. Und zwar war das eben nicht einfach irgendwo in Galiläa, sondern an den Berg oder auf dem Berg, hin zum Berg, Eis im Griechischen. Also der Berg, wir werden gleich sehen, welcher Berg der Berg ist. Aber jetzt müssen wir noch, bevor wir soweit sind, Folgendes betrachten. Der Herr erscheint diesen Frauen und sie umfassen seine Füße und knien vor ihm nieder, huldigen. Das kann bedeuten, einfach niederknien oder auch anbeten. Aber nicht wahr, manche stellen sich doch innerlich sofort die Frage, warum durften die seine Füße umfassen und bei der Begegnung mit Maria Magdalena in Johannes 20, da wird es doch anders gesagt. Schlagen wir auf, Johannes 20. Eben, diese Frau, die den Herrn so liebte, weil sie auch eine ganz besondere Befreiung erlebt hatte. Die Frau war so in der Finsternis gebunden, die hat ja Dämonen gehabt. Und der Herr hatte sie befreit. Und dadurch hat diese Frau eine ganz starke Bindung an den Herrn bekommen. Und ihn so über alles geliebt. Und da war sie eben so am Boden zerstört. In Johannes 20, Vers 13 sagt sie auf die Frage, Frau, warum weinst du? Weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Da nennt sie übrigens auch den Leib, mein Herr. Und dann liest du Vers 14 bitte, Max.
Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast und ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr, Maria. Da wendet sie sich um und spricht zu ihm, Rabuni, das heißt Meister. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da kommt Maria Magdalena und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesprochen habe.
Danke. Also, das ist doch schon speziell, dass der Herr zu ihr sagt, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Sie bekommt dann übrigens auch einen Verkündigungsauftrag an die Jünger, nicht in der Gemeinde, in der offiziellen Gemeindezusammenkunft als Predigerin, aber sie geht zu den Jüngern und bringt diese Botschaft. Natürlich. Also, das ist so wichtig, dass Frauen weissagen. 1. Korinther 14, Vers 2 erklärt ja, Weissagung ist Reden zur Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Und 1. Korinther 11 sagt, jede Frau, die betet oder weissagt, mit unbedecktem Haupt, entehrt ihr Haupt. Der Vers macht klar, Frauen weissagen. Aber natürlich nicht in der offiziellen Gemeindezusammenkunft. Denn ein paar Kapitel weiter, 14, 34 steht, in der Gemeindezusammenkunft nicht. Ja? Da wird alles erwähnt, Reden zur Auferbauung, Offenbarung, Beten in Fremdsprachen und dann wird gesagt, aber in den Zusammenkünften, die Frauen sollen schweigen. Gut, aber da sehen wir, sie hat einen Auftrag, zu den Jüngern zu gehen und zu ermutigen. Und diese wunderbare Botschaft weiterzugeben, dass der Gott und Vater des Auferstandenen, des Herrn Jesus als Mensch, ist auch unser Gott und Vater. Und damit schämt er sich nicht, uns seine Brüder zu nennen. Das ist die Aussage von Römer 8. Er schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Ja, und da sagt er ihr, rühre mich nicht an. Wie geht das? Und die haben ihn ja umfasst, das haben wir gesehen in Matthäus 28. Und noch stärker, ich war an diesem folgenden Sonntag, Johannes 20, Vers 19, als es nun Abend war, an jenem Tag, dem ersten der Woche, die Türen waren verschlossen, der Herr kommt in ihre Mitte und eine Woche später dasselbe in weiteren Versen. Und schauen wir mal, das ist dann in Vers 26 und nach 8 Tagen, also wieder ein Sonntag, erster Tag der Woche, nach 8 Tagen, sind die Jünger wieder zusammen. Thomas ist mit dabei und liest du mal, was da steht in Vers 27.
Vollkapitel.
Johannes 20, Vers 27.
Dann spricht er zu Thomas, reiche deine Finger her und ziehe meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig.
Ja, der Herr sagt sogar, er soll ihn berühren. Warum bei Maria Magdalena, rühre mich nicht an. Aber die Frauen in Matthäus 28, die haben ihn berührt. Hat jemand eine Erklärung? Ja, es ist so, das ist jetzt wieder ein Beispiel, wo wirklich die gründliche Kenntnis der griechischen Sprache hilft. Es gibt viele Probleme, die können wir im Deutschen lösen, beim Bibellesen. Also man muss nicht denken, die Bibel versteht man nur, wenn man Hebräisch und Griechisch kann. Das geht nicht so. Aber eine gründliche, gute Übersetzung, die ist natürlich hilfreich. Und darum empfehle ich ja immer wieder die alte Elberfelder oder die sanfte Revision von CSV Hückeswagen. Aber es ist so, es gibt manche Stellen, da braucht es das Griechische und das hier auch. Rühre mich nicht an, ist ein Befehl, ein Imperativ. Im Griechischen gibt es 3 verschiedene Imperative. Auf Deutsch haben wir nur einen, rühre mich nicht an. Aber es gibt den Imperativ Aorist, den Imperativ Präsens und den Imperativ Perfekt. Wobei zu sagen ist, wenn man sagt Perfekt und wenn man sagt Präsens, das meint fürs Griechische etwas anderes als auf Deutsch. Ich kann es vielleicht anders sagen. Es gibt den Imperativ Durativ des Präsens. Und es gibt den Imperativ Aorist, das ist der Imperativ Punktuell. Und dann gibt es den Imperativ Resultativ, das ist perfekt. Erkläre ganz kurz. Im Griechischen werden die Handlungen beschrieben, zum Beispiel, ob die Handlung einfach als ein Punkt gesehen wird. Eine Handlung, die vollzogen wird. Das ist dann eben Aorist. Und dann gibt es den Durativ, da wird die Handlung beschrieben als etwas, das fortdauert oder sich wiederholt. Und dann gibt es eben den Resultativ, das ist, die Handlung wird beschrieben als ein Akt, der vollzogen ist und jetzt andauert. Und jetzt kann das bedeuten, auf Befehlform bezogen. Rühre mich an, jetzt gehen wir positiv, ohne das nicht, ist einfacher. Rühre mich an, das wäre beim Imperativ Durativ, würde das bedeuten, tu das immer wieder. Wenn es punktuell ist, rühre mich nicht an. Also vollziehe nicht den Akt des Berührens. Das ist das Punktuelle gemeint. Und jetzt beim Resultativen ist, dass man etwas macht und das bleibt. Das hält dann an. Und jetzt hier eben mit Verneinung. Rühre mich nicht an. Und diesen Imperativ benutzt man, wenn jemand etwas tut und ihm sagen will, stopp, hör jetzt damit auf. Das heißt, Maria hatte ihn schon berührt, umklammert. Aber sie hat ihn so umklammert, in der Meinung, du musst da bleiben. Und er sagt, ich bin noch nicht aufgefahren. Es war dann notwendig, dass der Messias wieder zurückgeht in die Herrlichkeit, sich zur Rechten Gottes setzt und dann noch viel später wiederkommen wird. Und darum sagt er, du musst jetzt aufhören. Du musst jetzt sehen, ich bin nicht ein Messias, der hier auf der Erde bleibt, sondern ich bin der Messias, der nun weggeht und später wiederkommen wird. Und das war auch im Alten Testament vorausgesagt, dass der Messias zuerst abgelehnt wird und dann wird er weggehen. Wo steht das? Ich werde weggehen, an meinen Ort zurückkehren. Ja gut, dann müssen wir unbedingt aufschlagen. Das ist so eine sehr beeindruckende Stelle in Hosea. Jetzt raschelt's. Ja, das ist der Beweis, man muss mehr Hosea lesen. Und alle kleinen Propheten. Und zwar Hosea 5, Vers 15.
Ich werde davongehen, an meinen Ort zurückkehren, bis sie ihre Schuld erkennen und mein Angesicht suchen werden. In ihrer Drangsal werden sie mich ernstlich suchen.
Und dann noch 6,1.
Kommt, wir wollen wieder umkehren zum Herrn. Er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden.
Jawohl, da hören wir den Überrest Israels in der für uns nahen Zukunft. Wird es in Israel nach der Entrückung der Gemeinde eine gewaltige Erweckung geben in Israel. Ein Drittel der Bevölkerung wird zum Glauben kommen schließlich. Und die werden umkehren. Aber der Herr sagt hier, ich werde davongehen, an meinen Ort zurückkehren, bis sie sich schuldig bekennen. Also bis diese Umkehr stattfinden wird und dann wird er wiederkommen. Aber er sagt klar, ich werde weggehen. Gestern war Yom Kippur, nicht wahr? Und es gibt die Gebetsbücher für den Yom Kippur mit alten Gebeten, die man Yom Kippur sprechen kann, beten kann. Aber es gibt ein Gebetsbuch mit einem besonderen Gebet drin aus dem Mittelalter und das sagt, wir sind in Schrecken. Der Messias war da und er ist weggegangen. Und was ist mit unseren Sünden? Unglaublich! Genau diese Aussage, der Messias weggegangen an seinen Ort und erst wenn sie wirklich Buße tun, dann wird er wieder kommen. Also, das ist genau diese Situation, wie sie da beschrieben ist. Und so zeigt der Herr Maria, ich bleibe nicht hier. Also, rühre mich nicht an, hat wirklich den Sinn, hör auf, mich zu berühren. Stopp, mich zu berühren, denn ich bin noch nicht aufgefahren. Der Herr musste zurückkehren, um dann später, wenn die Zeit der Umkehr Israels kommt, als Messias wiederzukommen. Und dann werden sie auf ihn blicken, den sie durchbohrt haben, Sacharja 12, Vers 10, und werden über ihn wehklagen. Also, das ist der Punkt. Sie musste sehen, der Herr bleibt nicht auf der Erde. Wir gehen zurück zu Matthäus 28. Das war ein kleiner Exkurs, weil wir gesehen haben in Vers 9, sie umfassten seine Füße und huldigten ihm. Und dann gibt der Herr den Auftrag, indem er sie auch ermutigt, fürchtet euch nicht. Die Auferstehung ist Grundlage für die Vertreibung der Furcht, der Angst. Und das sagt er diesen Frauen. Und wenn wir denken, wann hat sich eine Frau zum ersten Mal gefürchtet? Ja, nach dem Sündenfall. Da fürchteten sie sich. Und gerade in der Pause kam noch eine WhatsApp rein, Da hat jemand gesagt, ja, ich hätte das gesagt mit den Frauen, den ersten Zeugen. Könnte das nicht auch etwas zu tun haben mit Eva, die erste Entscheidung für den Sündenfall getroffen hatte? Das war eine Frau. Und dadurch kam auch diese Furcht in ihr Herz. Und jetzt, wo der Herr das Werk der Erlösung vollbracht hat auf Golgatha, das Problem des Sündenfalls gelöst hat, sind es Frauen, die zuerst den Auferstehen Erstandenen sehen durften. Jawohl, da besteht ein wunderbarer Zusammenhang. Und anstatt eben sich weiter zu fürchten, wie das damals eben ins Herz hineinkam durch den Sündenfall, die Furcht, sagt der Herr, fürchtet euch nicht. Geht hin, verkündigt meinen Brüdern, dass sie hingehen sollen nach Galiläa. Und dann, bevor das beschrieben wird in Galiläa, Vers 16, haben wir dazwischen nochmals einen Abschnitt. Liest du, Max, Verse 11 bis 15.
Während sie aber hingingen, siehe, da kamen etliche von der Wache in die Stadt und verkündeten den obersten Priestern alles, was geschehen war. Diese versammelten sich samt den Ältesten, und nachdem sie Rat gehalten hatten, gaben sie den Kriegsknechten Geld genug und sprachen: Sagt, seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn dies vor den Statthalter kommt, so wollen wir ihn besänftigen und machen, dass ihr ohne Sorge sein könnt. Sie aber nahmen das Geld und machten es so, wie sie belehrt worden waren. Und so wurde dieses Wort unter den Juden verbreitet bis zum heutigen Tag.
Das war ja für diese Soldaten eine Katastrophe. Sie hatten in ihrem Auftrag, Wachauftrag, vollkommen versagt. Und das hätte nach römischem Recht sehr schwere Konsequenzen gehabt. Nicht unbedingt Todesstrafe, das wird oft so gesagt, aber eine sehr schwere Bestrafung und natürlich im schlimmsten Fall Todesstrafe. Also, die hatten ja schon Todesfurcht allein durch die Erscheinung der Auferstehung gehabt. Und dann diese Angst, und jetzt kommen wir dran. Und da gehen also gewisse aus dieser Wache zu den führenden Priestern. Dieser Auftrag war ja nicht eigentlich von Rom her gegeben, sondern die Führer der Juden hatten Pilatus gebeten, dass es eine römische Soldatenwache gäbe beim Grab, weil sie wussten, dass Jesus Christus gesagt hatte, er werde wieder auferstehen. Nicht wahr? Das hatten wir letztes Mal gesehen, Matthäus 27, 62 bis 66. Da haben die führenden Priester das eben veranlasst, mit den Pharisäern bei Pilatus, um ja zu verhindern, dass plötzlich das Argument der Auferstehung kommen könnte. Und damit haben sie das Zeichen Jonas verworfen. Nicht wahr? Wir erinnern uns vielleicht zurück. Das waren schon einige Episoden im Matthäus-Evangelium. Wir zurück, Kapitel 12. Und da haben eben gerade Führer des Judentums den Herrn gefragt, zeig uns ein Zeichen. Er hat schon so viele Zeichen gezeigt. Das war, um ihn zu versuchen. Und der Herr sagt, ich gebe euch kein Zeichen als das Zeichen Jonas. So wie Jonas 3 Tage und 3 Nächte, das bedeutet 3 Kalendertage. Tag, Nacht ist im Hebräischen für einen Kalendertag. So wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Herzen im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein, im Grab. Nämlich am Ende vom Freitag, Schabbat und am ersten Tag der Woche dann die Auferstehung. Und das ist das Zeichen Jonas, das die führenden Juden bekommen sollten. Aber das hatten sie schon verworfen, damals als der Herr vor dem Sanhedrin im Haus von Kaiaphas war. Da hat er nämlich gesagt in Matthäus 26, Vers 64, er spricht zum Hohenpriester, bestätigt, dass er der Messias, der Sohn Gottes ist. Und dann sagt er weiter, doch ich sage euch, von jetzt an werdet ihr den Sohn des Menschen zur Rechten der Macht sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Es war beschlossen, dass er sterben wird. Aber der Herr kündigt an, er wird wiederkommen. Auf den Wolken des Himmels. Und der Hohepriester zerreißt seine Kleider. Obwohl die Tora sagt in 3. Mose, der Hohepriester darf sein Kleid nicht zerreißen. 3. Mose 21, Vers 10. Und damit hat er das Zeichen Jonas verworfen. Das wollte er nicht akzeptieren, dass der, der jetzt zum Tode verurteilt wird, denn es war ja beschlossen, er wird sterben. Das war vor dem Prozess schon beschlossen. Der Herr wusste das, darum hat er sich nicht mehr verteidigt. Und der Herr sagt, ihr werdet mich aber sehen mit den Wolken des Himmels kommen. Er zerreißt die Kleider und verwirft das Zeichen Jonas. Aber die zweite Verwerfung des Zeichen Jonas war Matthäus 27, 62, wo sie eben Pilatus baten, er soll eine Wache und das stellen und das Grab soll versiegelt werden. Das war wie letztes Mal erklärt mit Seil und Siegelton, damit niemand dann kommen kann und sagen kann, er ist auferstanden. Und jetzt sehen wir, nachdem jetzt aber das Grab leer ist, der Stein gewälzt und die Wache diesen Todesschrecken erlebt hatte, sagen sie, ihr müsst sagen, seine Jünger kamen bei Nacht und stahlen ihn, während wir schliefen. Das ist der Ursprung dieser Auferstehungsleugnung, eben der Leib sei gestohlen worden. Darum sei das Grab leer. Aber merkt man nicht, wenn man ein bisschen Logik hat, wie geht das? Die sollen sagen, wir schliefen und dann kamen seine Jünger. Wie kann das sein, dass wenn man schläft, man weiß, wer es war? Das geht gar nicht. Ja, so merkt man manchmal, wenn jemand lügt. Da sind Logikfehler drin. Aber sie bekommen reichlich Geld. Und da hat der Sanhedrin, ich weiß, waren die führenden Priester und die Ältesten, die hielten Rat. 11 und 12. Die geben reichlich Geld. Und das war die dritte Verwerfung des Zeichens von Jona. Und Matthäus erklärt, von da an wurde das ebenso verbreitet. So gehen die Lügen weiter. Und wer eben gerne Lügen hört, der glaubt sie. Und wer Lügen nicht gerne hört, der sagt sich, da stimmt etwas nicht. Wie können die wissen, dass es die Jünger waren? Dann vielleicht irgendjemand. Aber wenn sie geschlafen haben, dann wissen sie nicht, dass es die Jünger waren. Also, und dann, die führenden Priester beschwichtigen diese Soldaten, ihr müsst keine Angst haben vor einer Strafe. Denn wenn das vor die Ohren des Statthalters kommen sollte, und nicht wahr, nach dem Passafest ist Pilatus wieder von Jerusalem abgezogen nach Caesarea am Mittelmeer. Dort war ja sein Hauptsitz. Er war nur für die Zeit des Festes war er in Jerusalem, in seinem Prätorium, dem Palast am heutigen Jaffa-Tor. Ja, und so sagen sie, wenn dann später Ignaz doch noch nach Caesarea kommen sollte, dann werden wir uns einsetzen für euch. Und sagen, das ist kein Problem. Also für uns ist das kein Problem, dass die da versagt haben. Traurig. Aber dann wird es wieder wunderbar ab Vers 16. Liest du bitte zum Schluss.
Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans das Ende der Weltzeit. Amen.
Danke. Das gehört dazu. Amen. Wer es nicht drin hat, soll es reinschreiben. Ja, weil der Mehrheitstext bezeugt, dass Matthäus-Evangelium wirklich mit Amen endet. Alle Bücher in der Bibel, im Neuen Testament, enden mit Amen, außer Apostelgeschichte und Jakobusbrief. Und bei der Apostelgeschichte ist es sehr schön ersichtlich, der Schluss muss offen sein. Lukas beschreibt die ersten 3 Jahrzehnte der Verbreitung des Evangeliums in der Weltmission. Und dann ist man eben in Rom. Paulus muss 2 Jahre warten auf den Prozess, aber der wird gar nicht mehr erzählt. Der Schluss ist offen. Warum? Um zu sagen, das ist noch nicht fertig mit diesen 3 Jahrzehnten von 32 bis 62. Das geht weiter bis heute. Sind wir dran, die ganze Welt, alle Nationen zu erreichen. Und darum ist es offen und steht kein Amen. Ja, aber jetzt bleiben wir hier. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa zu dem Berg. Aber zu dem Berg, welcher Berg ist das? Ja, wir gehen doch wieder mal zurück, ein paar Episoden von 91 bis, schlagen wir auf, Matthäus 5, Vers 1. Liest du Vers 1?
Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf einen Berg und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm.
Oh, steht bei dir auf einen Berg? Auf den Berg. Und da haben wir gesehen, der Herr in Kapitel 4 nimmt Wohnsitz in Kapernaum und wenn er auf den Berg hinaufsteigt, dann ist das eben der Berg, an dessen Fuß Kapernaum liegt, am See Genezareth. Und das ist der Berg, den man heute auf Hebräisch nennt Har HaOsher, der Berg der Seligpreisungen oder der Glückseligpreisungen. Das ist der Hausberg von Kapernaum, wo der Herr seinen Wohnsitz genommen hat, Matthäus 4, um von dort aus seinen Predigtdienst im ganzen Land Israel und darüber hinaus bis nach Libanon und nach Jordanien auszuführen. Also, da, wo der Herr da in Matthäus 5 beschrieben wird, wie er seinen Dienst hat, mit der Bergpredigt, ja, in Kapitel 4 wird beschrieben, von da an begann Jesus zu predigen, tut Buße, das Reich der Himmel ist nahe gekommen und gleich Matthäus 5 auf dem Berg, der Herr setzt sich und lehrt, auf dem Berg. Und dieser Berg kommt am Schluss wieder und da gibt der Herr den Jüngern den Weltmissionsauftrag. Und er stellt sich vor als der große Salomo, der große Sohn Davids. Und Jesus trat dazu und redete zu ihnen und sprach, mir ist alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf der Erde. Der Sohn Davids, Salomo, hatte das Reich Israels massiv ausdehnen können, bis im Norden, bis zum Euphrat hinauf. Also über große Gebiete von heute Libanon, Syrien, gehört zu Israel, Groß-Israel. Und dann auch ausgedehnt in den Süden hinunter. Das Großreich von Salomo. So groß wurde Israel nie mehr, wie unter Salomo. Er hatte zwar nicht alle Gewalt auf der Erde, aber sehr viel Gewalt auf der Erde. Nun, der Herr Jesus ist der Sohn Davids, der große, wahre Salomo, und er sagt nicht nur viel Gewalt auf Erden, sondern alle Gewalt auf Erden. Aber nicht nur alle Gewalt auf Erden, sondern im Himmel und auf der Erde. Und damit schließt sich der Kreis. Matthäus begann doch in Kapitel 1, Vers 1. Lest du nochmals?
Matthäus 1, Vers 1. Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes David, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte den Isaac, Isaac zeugte den Jakob.
Das reicht. Und dann lies aber noch Vers 6 am Schluss. David.
Der König David zeugte den Salomo mit der Frau des Uriah.
Danke. Also, der Jesus wird hier vorgestellt als der Sohn Davids, Ben David. Und der Sohn Abrahams, Ben Abraham. Im Geschlechtsregister, das folgt, wird klar gemacht, Der Sohn Abrahams war zunächst Isaak. Aber der Messias über Generationen ist auch der Sohn Abrahams. Und zwar der große, wahre Isaak. Und Salomo war der Sohn Davids. Aber über Generationen hinweg der Sohn ist der Messias, der Sohn Davids, der große, wahre Salomo, der alle Gewalt hat im Himmel und auf der Erde. Und Isaak, das war der, den sein Vater opferte. Da brachte er auf Moria, also im Land Moria. Und dann hat Gott ihm die Verheißung gegeben, in 1. Mose 22, in dir, in deinem Nachkommen, werden gesegnet werden alle Nationen der Erde. Also der Sohn Abrahams ist der, der sein Leben gibt als Opfer und zum Segen wird für alle Völker. Und da sehen wir, nachdem der wahre Salomo sagt, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde, Vers 18, sagt er, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jetzt soll der Segen ausgehen zu allen Nationen. Eben, der große Isaak, ein Segen für alle Nationen. Und da gibt der Herr im Missionsauftrag die Aufgabe, hinzugehen, also nicht zu warten, bis sie kommen. Viele kommen nach Europa. Müssen wir gar nicht mehr zu denen gehen. Das ist eine Vereinfachung. Aber es gilt immer noch, geht hin. Und dann zweitens, macht alle Nationen zu Jüngern. Also sie nicht nur zum Glauben führen, sondern sie dazu bringen, dass sie auch im Glauben wachsen und Fortschritte machen. Das heißt, zu Jüngern machen. Dritter Auftrag, tauft sie. Auf den Namen, nicht auf die Namen. Auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann vierter Auftrag, lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Also sie unterweisen, sie zu Jüngern machen, das sind solche, die lernen wollen, und dann sie auch lehren. Ihnen das geben, was sie brauchen, um Fortschritte zu machen. Und nun gibt es ja manche, die sagen, das ist nicht ursprünglicher Taufbefehl. Auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, wieso nicht? Der Mehrheitstext bezeugt die Echtheit dieser Verse. Der Minderheitstext bezeugt die Echtheit. Gibt es gar keinen Unterschied. Es gibt keine Handschriften, die das in Frage stellen würden. Das ist original. Da wird behauptet, aber in der Apostelgeschichte steht immer wieder, dass die zum Glauben kamen, getauft wurden auf den Namen Jesu Christi. Man steht nicht auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, natürlich. Das ist doch kein Gegensatz. Wenn ich jemanden taufe, sage ich, ich taufe dich auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in den Tod unseres Herrn Jesus Christus. Dann habe ich mit dem Tod auch noch Römer 6 angebaut. Weil dort steht nicht, wie in der Apostelgeschichte, auf den Namen des Herrn Jesus, sondern da heißt es in den Tod. Das gehört alles zusammen. Das ist ein Mosaik. Das ist nicht das Teilchen, spielen wir aus gegen das Teilchen. Das muss in der Taufe drin sein. Und darum wird klar, hier, da steht nicht auf die Namen, sondern auf den Namen. Es gibt nur einen Gott. Aber in der Gottheit drei Personen, die miteinander sprechen, so beschreibt die Bibel das, die miteinander Gemeinschaft haben und sich lieben. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Aber eben ein Gott, und darum heißt es auf den Namen des Vaters. Und das heißt, jemand, der die Dreieinheit Gottes ablehnt, der ist kein Christ. Der ist verloren. Und den kann man auch nicht taufen. Ganz klar. Wenn jemand sich taufen lässt, dann bekennt er sich zu diesem Gott, der dreieinig ist. Und diese Taufe ist auch die Taufe auf den Herrn Jesus, ist auch die Taufe auf seinen Tod. Und es gibt noch mehr Ausdrücke für die christliche Taufe, die der Herr hier vorschreibt. Ja, ganz kurz. weil wir müssen zum Schluss kommen.
Ja, es gibt solche, die sagen, diese Taufformel, die gelte erst auf eine bestimmte Zeit, wenn die Drangsal beginnt. Dann wird es da eine Erweckung geben und dann werden die Jünger da dann eben diese Taufe durchführen.
Also, wenn dir das jemand sagt, dann sag ihm, wir lesen nochmal das Wort, genau. Und da steht in Vers 19, oder Vers 18, redete zu ihnen und sprach, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Er sagt nicht, geht dann hin, sondern nun. Das ist von jetzt an. Okay, das gilt schon jetzt. Sehr einfach. Aber ich sage ja immer wieder, die kleinen Wörter sind wichtig in der Bibel. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Und so ist es also vollgültig. Und der Herr gibt dann auch die Verheißung am Schluss. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. So ist die genaue Übersetzung. Nicht bis ans Ende der Erde, sondern die Vollendung des Zeitalters. Das gegenwärtige Zeitalter, das geht bis der Herr wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Und der Herr verheißt, dass er die Gläubigen nie verlassen wird, sondern bei ihnen ist. Als Mensch ist der Herr Jesus im Himmel. Aber weil er gleichzeitig Gott ist, ist er uns direkt nah. So nah, wie Paulus sagt in Apostelgeschichte 17, in ihm leben und weben und sind wir. Ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und so macht der Herr Mut, wenn wir uns fragen, wie schaffen wir das, diesen Auftrag? Alle Nationen zu Jüngern machen. Sie taufen, sie lehren. Und dann macht der Herr klar, dass er bei uns ist. Und damit gibt er uns auch die Kraft, um diesen Auftrag ausführen zu können. Amen.